Ich finde total interessant, dass die Vinyl inzwischen eigentlich das einzige audiovisuelle Medium ist, für das wir auch total aktiv unsere Cover gestalten. Weil für die Briefmarke, die wir im Streaming sehen, dafür machen wir unsere Cover nicht.
Let's talk about Wax. Flux FM an der Nadel. Ein Flux FM Podcast über das gute Gefühl mit Vinyl.
Wenn wir an den Soundtrack der Nuller- und Zehnerjahre denken, an diese Mischung aus Berliner Elektropop, NDW-Flair und Punk-Attitüde, dann landen wir unweigerlich bei Ihnen. Hymnen wie Hungriges Herz, Tanz der Moleküle oder Fallschirm haben sich kollektiv in unser popkulturelles Gedächtnis eingebrannt. Sie haben den ganz großen CD-Boom miterlebt und die wilde Download-Ära und dabei immer wieder bewiesen, wie man sich neu erfindet, ohne die eigene DNA zu verlieren. Ende März schlugen Mia das nächste Kapitel auf. Mit Los erschien die brandneue Single, der erste Vorbote für ein komplett neues Studioalbum, das uns im Herbst erwartet. Wie man nach so vielen Jahren im Musikbusiness auf das haptische Erlebnis einer Schallplatte blickt, was Vinyl für die eigene Kunst bedeutet und wie sich der Release-Wahnsinn heute anfühlt, das besprechen wir jetzt mit Gunnar und Mieze. Hallo.
Hallo, das sind wir.
Hallo, was für ein Intro. Wow.
Oder? Ja. Habe ich mir echt Mühe gegeben.
Toll.
Popkulturelles Gedächtnis.
Es ist wirklich so. Tanz der Moleküle ist im popkulturellen Gedächtnis von ganz, ganz vielen Menschen. Mhm. Wir wollen ein bisschen über Vinyl reden heute, über eure Vinylsammlung vielleicht auch, über eure Liebe zum Vinyl, über vielleicht auch gewisse Prozedere, die ihr beim Vinylhören zu Hause habt und sprechen zum Schluss noch ein bisschen über das, was da in den nächsten paar Monaten bei euch passiert. Aber erstmal zu Beginn die Frage, ihr habt in eurer Karriere ja schon auf so ziemlich jeden denkbaren Tonträger gepresst. Wenn ihr heute eine neu eingeschweißte Vinylplatte in den Händen haltet, habt ihr eine Art Prozedere, was da zu passieren hat? Für viele ist es ja so ein sakraler Akt fast schon, so eine Vinyl aufzulegen.
Ich fange mal an. Nee, hab ich nicht. Ich bin da ganz pragmatisch. Ich gucke, dass ich mir nicht in die Finger schneide, wenn ich die Folie versuche abzupopeln. Und ansonsten gucke ich mal drauf, ob irgendwie Krümel drauf sind und dann kommt das Ding auf den Teller und fertig.
Bei dir, Mieze?
Stark, ne? Da hört man auch den stabilen Koch raus, finde ich. Da kommt das Ding auf den Teller. Voll, mega gut. Da kommt das Ding auf den Teller und dann fertig. Also ich finde, am lustigsten ist wirklich diese ganz neue Vinyl, wenn noch eben diese dünne Folie drum ist. Und am Anfang habe ich so einen gewissen Anstand und Respekt, weil ich will keinen Knick reinmachen in die Vinyl, so Fingernägelspuren oder so, und gebe mir am Anfang echt Mühe und dann sind diese Dinger manchmal so biestig. Ja. Man denkt, ey, mir ist scheißegal hier. Und dann ist mir schon passiert, dass ich dann schön übers Cover geratscht bin oder so und dachte so, oh nein, Mint Condition AD.
Ja, ihr seid jetzt niemand, die Vinyl dann eher im Schrank stehen lassen, als sie aufzulegen, weil zum dann Glück der
nicht.
Wert steigt.
Nee, zum Glück nicht. Das mache ich mit anderen Sachen, schlimm genug, aber ich denke auch Dinge, also bei mir ist es mittlerweile so, Dinge, die man liebt, müssen benutzt werden. So, es
ich finde, die
anders.
Liebe wird auch größer, je öfter man Sachen
Wobei,
benutzt.
Ich habe auch, es ist alles in Ordnung mit Leuten, die Dinge im Schrank stehen lassen. Mit euch ist alles okay. Nur bei mir hat sich was verändert. Und ich denke, ich benutze die Sachen gerne. Gerade Sachen, die ich liebe, in die Hand nehmen, drehen und wenden und anschauen. Und ja.
Ich bin auch so ein pragmatischer Typ. Jede Plattensammlung ist ja auch ein bisschen auch Autobiografie.
Ja. Ja.
Wenn ihr eure Plattensammlungen so anschaut, welche Platte lege jetzt metaphorisch gesprochen so in der bestgesicherten Vitrine im Zentrum des Raums? Vielleicht nicht vom Wert her, aber vielleicht auch von der Emotionalität her.
Ah ja, interessant. Auf die Frage kann ich so nicht antworten. Ich stelle mir vor, du hättest was anderes gefragt, nämlich was waren deine ersten Vinyls? Weil du sagtest Biografie, habe ich gleich gedacht, ja, womit hat denn meine Vinylbiografie eigentlich angefangen?
Dann springen wir dahin.
Machen wir das. Und zwar sind es bei mir Hörbücher. Also die allerersten Vinyls waren bei mir Geschichten, der Traumzauberbaum, Peter und der Wolf und irgendwann dann Hanni und Nanni. Und tatsächlich ist auch jetzt eine der ersten Vinyls, die wir für unsere Kinder holen, sowas wie Pippi Langstrumpf. Also auch hier nach meinem Gefühl popkulturelles Gedächtnis. Und wie so eine, tatsächlich ist es eine Art Bewahren. So, und auf Vinyl ist es, hat es so ein, ich weiß auch nicht, es hat so einen großen Wert. Es ist wie so ein Schatz.
Super interessant. So es gibt ja auch Geschichten auf Vinyl. Das ist mir gar nicht bewusst. Ich denke natürlich sofort an Musik, aber du hast vollkommen recht. Und wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, war das auf jeden Fall auch der Fall. Also
dieses
sowas gab's.
Dieses Knistern in der Stimme, ja, ja. Das ist so krass. Als ich an unser Gespräch gedacht habe, habe ich zurückgedacht. Was habe ich denn da aufgelegt? Und wie diese Stimmen klingen. Und oh, ich hatte auch Cats auf Vinyl.
Ach schön.
Das, wie oft ich das gehört habe. Mondlicht.
Geil.
Alle jetzt so im Kopf, oh nein!
Gunnar, was war deine erste? Weißt du es noch?
Mehrere, also ja, ich kann es gar nicht mehr, ich bin ja schon ein bisschen älter, ich kann es gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten. Also auf jeden Fall bin ich, den ersten Teil deiner Frage zu beantworten, von wegen so Vitrine und gesichert und so, also ich finde, dass das natürlich alles, also jede Vinyl hat irgendwie einen Wert und ich finde es auch vollkommen nachvollziehbar, dass Leute sowas sammeln und auch für rare Exemplare sehr, sehr viel Geld bezahlen wollen, wenn sie das können. Das ist nicht so richtig mein Game. So, ich benutze das wirklich auch. Und ich finde es aber auch völlig in Ordnung, wenn sich Leute einfach eine Vinyl kaufen, um sie sich in den Schrank zu stellen. Also ich habe gelesen, dass jede fünfte Vinyl in den USA in den vergangenen Jahren an eine Person verkauft wurde, die keinen Plattenspieler zu Hause hat.
Kurze Anekdote, wir haben letztens vom Haus her einen Flohmarkt organisiert und da habe ich auch ein paar Vinyl aussortiert, die ich schon lange nicht mehr gehört habe, die, wo ich gedacht habe, die kann ich jetzt entbehren, um sie diesem Flohmarkt beizusteuern. Und ungelogen waren 80% der Leute, also die Vinyl waren sofort weggefühlt und 80% der Leute haben sich nur für die Cover interessiert und nicht für die Musik, die da drauf ist. Was per se total okay ist, weil es ist ja auch ein schönes dekoratives Schmuckstück da in der Wohnung. Aber Vinyl hat heutzutage auch einen großen Wert, weil es eben gut in der Wohnung aussieht.
Ich möchte noch Gunnars Antwort hören und dann dazu was sagen.
Ich wollte auch gar nicht ausweichen. Also ich glaube, meine erste wirklich selbst gekaufte Schallplatte war eine 7-Inch von Udo Lindenberg, Amiga-Lizenz. Und da war drauf, wozu sind Kriege da und Schneewittchen.
Oh, schön.
Und finde ich auch im Nachgang quasi popkulturell oder gesellschaftsrelevant interessant die Songauswahl. Also es war ja dann eine Amiga-Lizenz und da wurde natürlich schon auch so ein bisschen agitiert. Also wozu sind Kriege da, NATO-Doppelbeschluss und Schneewittchen ist eine Geschichte über eine Person mit einer negativen Drogenerfahrung, würde ich mal sagen. Ich hätte mir natürlich lieber Andrea Doria und Ricky Maserati gewünscht, aber Amiga hat sich quasi sicherlich auch in Absprache mit dem Lindenberg-Management für diese beiden Songs entschieden, damit das überhaupt stattfinden kann. Und das gab ja dann auch diese Geschichte, ich bin in der DDR groß geworden, muss man dazu sagen. Es gab ja dann auch die Geschichte mit dieser abgesagten Tour, die mal stattfinden sollte. Und Udo Lindenberg war ein großer Name. Und da war ich so 10, 11. Und ich meine, dass das meine erste selbst gekaufte Platte war. Wobei man auch dazu sagen muss, das war gar nicht so einfach. Weil, also der Platten zu erwerben in der DDR, dafür musste man wirklich oft lange in der Schlange stehen. Also Shoutout ans Musikhaus Dobberstein in Frankfurt-Oder, Julia Dobberstein und ihre Mutter. Das war sozusagen der Sehnsuchtsort meiner Jugend. Ich habe einen älteren Halbbruder, der hat sich da oft in die Schlange gestellt und dann für mich Platten gekauft. Aber ich glaube, die erste selbst gekaufte Platte war die Udo Lindenberg-Single.
Das ist sehr schön. Auch weil mir gerade einfällt, dass Udo Lindenberg dieses Jahr 80 wird. Ist das eine sehr schöne Story, die so ein bisschen auch...
Sieht man ihm gar nicht an.
Nee, überhaupt nicht. Ne?
Aber ich finde, es passt auch zu dem, zu der wertvollen Platte, auf die du bitte sehr gut Acht gibst. Das ist schon auch ein Kultobjekt.
Ich habe die nicht mehr.
Wo ist die gelandet?
Ich weiß es nicht. Also ich habe nicht viele Platten verbummelt im Laufe von Umzügen, weil ich gar nicht so viel umgezogen bin. Aber ich habe wirklich Platten verbummelt, die mir sehr, sehr lieb sind. Ich habe also auch meine erstgekaufte Westplatte leider nicht mehr. Das war die Repeater von Fugazi, die habe ich bei City Music am Breitscheidplatz gekauft. Die habe ich beide nicht mehr. Ist nicht mehr zu ändern.
Ist die nochmal? Ich schreibe mir das mal mit, falls ich die
Repeater,
mal
Fugazi.
Repeater.
Wo wir gerade bei Plattenläden sind, die du hier so in der Reihe aufzählst, könnt ihr euch an euren ersten Plattenladenbesuch erinnern? Oder ist das zu lange her?
Diverse, ich weiß noch, es gab in der, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, in der Kastanienallee, da gab es einen tollen Plattenladen, da war ich regelmäßig. Und um den Kreis nochmal zu schließen, ich gehöre auch zu den Menschen, die Vinyl nach Cover kaufen. Es darf jetzt der Inhalt nicht ganz fremd sein, sondern aber das Cover kann oft so gut sein, dass ich neugierig werde auf die Menschen dahinter. Und ich finde auch, dieses Visuelle gehört zu Audio für mich immer dazu. Und wenn das Visuelle eine Sprache ist, die mich total im positiven Sinne triggert, dann bin ich von vornherein offener für das, was da hinten drauf ist, auch wenn ich es nicht kenne. Also ich hier Shoutout an alle Vinylkäufer und Käuferinnen, die nach Optik gehen. Ich bin mit euch.
Wie oft stimmt deine Vorstellung beim Kauf dieser Vinylplatte anhand des Covers mit der Musik überein, mhm, die du dir ausmalst?
Tatsächlich 70-30. Ja, eher mehr gut. Also, weil wenn man visuell schon mal auf einer Wellenlänge ist, dann kann das musikalisch auch gut gehen. Kann, muss nicht. Aber das ist auch, weil gerade bei mir ist ja dieses Visuelle auch so krass mit Audio verbunden. Also bei uns ist auch, wir machen, also jedes Poster, jeder Button, jeder Sticker, jedes Cover, jede Bühnenshow ist ja visuell erdacht und der Kern ist die Musik, von da strahlt sozusagen alles aus, aber das ist bei uns auch alles eine Welt und wer vielleicht witzigerweise ist bei uns vielleicht sogar manchmal andersrum, die Leute, die für die Musik aufs Konzert gehen, tauchen da vielleicht zum ersten Mal bewusst in unsere visuelle Welt ein und finden da einen Zugang zu dieser Sprache. Also das finde ich eigentlich auch witzig, wie sich das, wie das zusammenhängt.
Voll. Ja. Und da schreibe ich voll. Würde ich auch gerne kurz reingrätschen. Also das nur, um deine Frage zu beantworten. Naja, also das Musikhaus Dobberstein in Frankfurt-Oder, wo ich meine ersten Platten gekauft habe, war auch gleichzeitig ein Laden, wo es auch Musikinstrumente gab. Da stand ein großes Schlagzeug im Schaufenster. Also ihr könnt euch vorstellen, dass das schon mal für jemanden, der dann später Schlagzeuger geworden ist, sehr interessant war. Aber ich wollte was zu dir sagen, Mietz, oder zu der oder überhaupt zu der Sorte Mensch, die Alben nach Cover kauft, was ich finde das total super und das ist jetzt auch, ich will gar nicht zu sehr irgendwie von der DDR reden, Onkel Gunnar erzählt vom Krieg so ungefähr, aber also in einem, sag ich mal, in einem Platten- oder Vinylmarkt, der sehr stark von großer Nachfrage und wenig Supply geprägt ist, war es natürlich so, dass man, also alles, was eine Westplatte war, war natürlich schon mal interessant und dann bist du dazu gekommen, tatsächlich auch Platten zu hören oder zu kaufen, die du, wo du keine Ahnung hattest, was das ist. Du wusstest nur, es ist eine Westband und es ist ein interessantes Cover. Und so ging es mir zum Beispiel mit Roxy Music. Mhm. Es gab eine Amiga-Lizenzausgabe von Roxy Music, The Atlantic Years. Das ist gar kein reguläres Album, glaube ich, sondern einfach nur, das habe ich dann auch erst später verstanden, The Atlantic Years waren quasi die Jahre, die Roxy Music bei Atlantic unter Vertrag waren. Und es war eine Compilation. Und da war ein stark geschminktes Gesicht auf dem Artwork. Und so bin ich mit Roxy Music in Berührung gekommen. Das war so, ich kannte Brian Ferry als Solo-Artist, weil er damals Mitte der 80er Jahre irgendeinen Hit hatte. Ich weiß gar nicht mehr genau welchen. Und hab dann aber Roxy Music gehört. Und das war ja so Disco. Und es hatte auch so, das war das erste Mal, dass ich so Musik gehört habe, wo ich so sagen würde, mit dem Know-how von heute, das hat so einen besonderen Swag eigentlich so. Es war eigentlich gar nicht meine Musik. Das war gar nicht das, wofür ich jetzt gebrannt habe. Aber ich habe das irgendwie einfach mitgenommen. Auch und vor allem wegen des Artworks. Und deswegen unterschreibe ich das voll.
Ich finde total interessant, dass die Vinyl inzwischen eigentlich das einzige audiovisuelle Medium ist, für das wir auch total aktiv unsere Cover gestalten. Mhm. Also weil für die Briefmarke, die wir im Streaming sehen, dafür machen wir unsere Cover nicht. Aber wir denken, wie sieht das denn aus auf einer Vinyl? Dafür gestalten wir. Und nicht nur wir, super viele andere Künstler und Künstlerinnen denken bei der Artwork-Gestaltung auch an Vinyl und wie es ist, dann dieses Bild in den Händen zu halten.
Auf jeden Fall. Habt ihr bei all dem Alltag, der sich dann doch über die Jahre wahrscheinlich eingeschlichen hat, überhaupt noch Zeit in Ruhe Vinyl zu hören zu Hause?
Ja, nimmt man sich Zeit. Die Zeit für Vinyl nimmt man sich genauso wie für jedes andere Medium. Nicht schon.
Geht mir ähnlich, also jetzt nicht so oft, wie ich es gerne würde, aber also das spielt schon eine Rolle. Ich habe hab das große Glück, zwei gesunde Kinder im Haushalt zu haben, die schon auch ein bisschen älter sind. Und meine Tochter hört aktiv Platten und ganz, ganz viel Platten. Und das machen wir auch manchmal zusammen. Das ist total schön, mit den Kindern Musik zu hören. Und da setzt man sich auf die Couch. Oder, also wir sind tatsächlich auch ein Haushalt mit zwei Plattenspielern. Also einer ist im Wohnzimmer und der andere ist im Zimmer meiner Tochter. Und da wird dann geballert, was gerade so da liegt.
Sehr schön.
Ich glaube auch, dass es ein bisschen davon abhängt, wo sind denn die Platten und der Plattenspieler im Haushalt. Mhm. Und bei Gunnar ist es tatsächlich total präsent, wo bei anderen Leuten ein Fernseher ist, sind bei Gunnar Platten und ein Plattenspieler und Bücher. Also man kommt rein und denkt, ja, lass mal was hören.
Ja, ja, richtig.
Und wahrscheinlich ihr guckt euch das vielleicht weg. Aber immer, wenn ich bei dir bin, komme ich rein und sehe und denke, ach, was ist denn das, was ist denn da? Also das finde ich schon, das ist total, wie sagt man, also ich will zugreifen sozusagen. Ich bin im Süßigkeitenladen und will irgendwas davon probieren.
Machen wir beim nächsten Mal.
Und das ist natürlich so, wenn dann die Vinyl in irgendeiner Schublade sind, wo du dann die Schublade erstmal aufmachen musst und erstmal kramen musst, ja, kann dann schon schwieriger sein.
Jetzt stelle ich mir Gunnar vor, wie er Sonntagabend auf seiner Couch sitzt und jeder guckt Tatort und er legt aber eine Vinyl auf, weil das das Zentrum des Raumes ist.
Ich mache dir das Bild jetzt nicht kaputt.
Nee, aber ich glaube, Gunnar, ist das bei dir tatsächlich so, machst du öfter mal eine Vinyl an, während du dann zum Beispiel was kochst oder so oder das was rumräumst?
Schon, ja genau. Ne? Oder auch so, es ist eher Sonntag früh.
Und kann ich noch was fragen?
Super Zeit, Vinyl zu hören.
Gunnar, wie ist das, holst du dir... Okay, du checkst erst über Streaming, ob dir was gefällt, ja? Und dann holst du dir die Vinyl davon? Oder wie entsteht denn eigentlich dieser Kaufprozess? Wann sagst du denn, okay, davon brauche ich jetzt die Vinyl?
Mal so. Ich habe das große Glück, gut befreundet zu sein mit jemandem, der in einem Plattenladen arbeitet in Berlin. Schöne Grüße an Alex und an Dodo Beach. Und da kriege ich natürlich regelmäßig Empfehlungen oder Sachen vor die Nase gehalten. Aber es gibt natürlich sowas wie... Founds DC, da weiß ich halt, das höre ich, da gehe ich dann in den Laden und kaufe mir die oder so, weißt du, oder die neue Sleaford-Mods-Platte oder was weiß ich. Also oft ist es ja, ich finde das ja auch cool, wenn man sich das leisten kann und das, Gott sei Dank, Knock on Wood, kann ich mir das noch leisten, so das dann manchmal auch so zu machen wie früher. Sprich, ich gehe in den Laden, kaufe mir eine Platte, wo ich nicht weiß, was drauf ist, lege sie auf und dann muss ich damit irgendwie klarkommen.
Ich hatte auch mal eine Phase, da habe ich mir so richtige Kultsachen auf, in dem Fall 7-Inch geholt. So absurde spanische Schlager oder sowas.
Super.
Weil mich das total amüsiert hat. Super geil auch, dass, die habe ich nicht verloren.
Mieze, du hast vorhin davon gesprochen, dass viele Artists vor allem auch das visuelle Bild entwickeln mit der Vorstellung, wie sieht das denn auf Vinyl aus? Könnt ihr das Gefühl beschreiben, das erste Mal eine Testpressung vom neuen Album in der Hand zu halten?
Also ich habe dann so ein Gefühl wie, finally. Bei mir ist es wie so eine Erleichterung und Vorfreude gleichzeitig. Zum Glück hatte ich aber auch jetzt noch nicht eine Testpressung in der Hand, wo ich dachte, wow, geht gar nicht.
Das wollte ich gerade fragen.
Ja, nee.
Hat man Angst, dass irgendwas beim Pressen schief geht?
Ja, immer. Aber ist nicht. Also, und wir sind ja jetzt fast 30. Es gibt auch Dinge, die gehen gut. Das gibt mir irgendwie gerade ein gutes Gefühl, das zu sagen.
Nämlich so.
Ja.
Positives Mindset für das nächste Album, was dann im Herbst kommt.
Ja.
Wir haben das vorhin schon, beziehungsweise du, Gunnar, hast das vorhin schon angesprochen, dass teilweise die Nachfrage das Angebot bei weitem übersteigt. Vinyl boomt seit Jahren. Das heißt aber auch, Presswerke kommen kaum oft hinterher. Es gibt nur einige wenige in Europa, die Vinyl herstellen. Gerade ist es auch für Indie-KünstlerInnen schwer geworden, zwischen den ganzen Major-Releases Platz zu finden. Wie sehr stresst euch so das Thema von der Vinylproduktion hinter den Kulissen?
Also wir haben das große Glück, dass wir da zwar involviert sind, aber nicht bis zum Ende der Fahnenstange alles mitgehen müssen. Das ist der große Segen, wenn man mit dem Management zusammenarbeitet. Und natürlich ist uns aber bewusst, oder es wird immer an uns herangetragen, wir brauchen entsprechende Vorläufe. Man muss Sachen irgendwie gefühlt Jahre voraus entscheiden und so weiter und so fort. Und das merken wir schon.
Ich wollte auch gerade sagen, wir denken langfristig. Genau. Also auch wenn das Album musikalisch noch nicht bis zu Ende gedacht ist, visuell ist es zum Beispiel bis zu Ende gedacht, was ich auch total witzig finde.
Das kommt zuerst.
Das hat sich jetzt so ergeben, weil es auch für uns eine Guideline ist, die uns hilft, so eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Das hat total Spaß gemacht. Und wenn man dann auf ein Cover guckt und sagt, ja krass, das ist es, dann ist das der rote oder goldene Faden, an dem auch die Musik entlang entstehen kann. Da machst du nämlich eine Skizze, guckst dann auf dieses Cover und sagst, ist es das? Und das ist total geil, da so eine Art Match zu erzeugen. Das ist super nerdy. Und das kann man wahrscheinlich nur verstehen, wenn man in diesem okkulten Kreis sich bewegt.
Total.
Und tatsächlich mit den Vorläufen, wir sind einfach, wir kennen die Vorläufe und wir agieren entsprechend. Mhm. Also uns fallen jetzt Vorläufe eigentlich nicht mehr auf den Fuß.
Okay.
Also da wissen wir schon...
Genau, Bescheid. Aber wir stecken wirklich, um das nochmal klarzustellen, wie du hast mich das mit dem Blick gegeben, ich habe den verstanden, also wir stecken quasi wirklich in jedem Detail drin, also da wird über jede Buchstabengröße, wir rufen dann nur nicht bei Optimal an und fragen, könnt ihr das diese Woche noch mit reindrücken, das machen wir tatsächlich nicht, aber bis wir so weit sind, dass wir sagen, das kann jetzt raus, also da muss einiges klar gehen und passieren, dass das dann wirklich läuft. Da fließt, also ich sehe gerade die Spree, da fließt viel Wasser die Spree runter, bis dann alle happy sind.
Das kam ganz gut raus, dass ihr da in jeden Prozess involviert sein wollt, in jeden kreativen Prozess, bevor das dann
ja vor allen Dingen
spruchreif wird.
In, für die Platte ist Andi unser Creative Head. Ist ja nicht so, als ob Andi nicht wahnsinnig viel schon zu tun hätte. Aber das ist halt auch so, dann hatte er diese Idee und die hat uns halt so gut gefallen. Da war klar, er begleitet diese Idee auch. Also das ist so, es hat so gepasst. Das ist auch ein schöner Moment, wenn wenig Fragen sind und viele Ausrufezeichen dahinter. Und aber du hast recht, die Feinabstimmung, ich finde es so lustig, wie wir wirklich über Buchstabengrößen und ah, das könnte doch, aber dann passiert ja das und so, das ist wirklich funny, aber die Farben und alles ist uns genauso wichtig wie der Text und die Noten, das ist alles irgendwie eins.
Ach, schön.
Und wir haben so das Abstimmungstool für uns in diesem Kontext neu entdeckt, alles wird abgestimmt und wir lieben es.
To-Do-Listen und Abstimmungslisten, super.
Ja, aber ich mag ja jetzt, Gunnar hat mir was Neues beigebracht,
Not-To-Do-Listen.
Das ist mein Favorite geworden.
Erzähl mal kurz.
Not-To-Do-Listen, was stellst du dir drunter vor?
Na, No-Gos, die im Arbeitsprozess nicht passieren dürfen.
Ach so, nee, es ist viel positiver.
Viel positiver?
Es ist Not-To-Do, es gibt auch Dinge, die du nicht machen musst. Die sind fälschlicherweise bei dir auf die To-Do-Liste gerutscht. Aber wenn du es dir nochmal ganz genau anguckst, es gibt Dinge, die können warten.
Können warten oder die kann man abgeben?
Zum Beispiel. Man abgeben, die können warten, die kann man auch einfach lassen.
Sehr schön. Also Andi war stellvertretend dafür verantwortlich, den visuellen Prozess so ein bisschen zu führen für das neue Album.
Ja.
Da ist quasi alles fix. Wenn ihr ein Album schreibt, aus musikalischer Sicht, denkt ihr da auch so in A- und B-Seite? Also jetzt nach dem Song muss man die Platte umdrehen und dann geht's mit dem Song weiter? So beim, was das Setlisting angeht?
Nein.
Das Tracklisting?
Eher nicht. Nee.
Also es gibt eine legendäre B-Seite, die habe ich geschrieben, als ich noch gar nichts konnte. Die ist toll, dass wir die veröffentlicht haben. Das würde es heute gar nicht mehr schaffen. Das heißt Die Insel. Und da habe ich auch noch zu Hause recorded, ohne Kopfhörer. Also sondern die Spuren layern sich selbst. Also wie das geklappt hat, ich bin so glücklich darüber, weil das so, das ist so off. Also Die Insel, es ist die B-Seite von irgendwas von Engel oder was?
Ich weiß es nicht mehr.
Ach, es ist so geil. Da hatte ich Glück, weil es gab ja schon eine Zeit, da brauchte man B-Seiten, als es auch noch Singles gab. Und da war so, alle waren so beschäftigt, den Rest des Albums zu machen. Und ich so, ja, ich mach das, ich will das.
Super.
Wenn ich die auftreiben kann, hört ihr die jetzt.
Oh, die ist so weird.
Ende März erschien jetzt die neue Single Los. Es war ja jetzt kein Comeback, habe ich mit Gunnar vorhin schon ein bisschen off-air drüber gesprochen. Ihr wart ja eigentlich nie weg. 2020 kam das Album pünktlich mit Beginn der Pandemie. Das ist dann so ein bisschen verloren gegangen so im Gedächtnis. Aber ihr wart ja trotzdem nie weg. Letztes Jahr, Mieze, kam dein Solo-Album sozusagen raus. Da war ja Mia auch so ein bisschen involviert. Und jetzt der Live-Auftritt auf dem Polyton. Wie habt ihr das erlebt? Ich war da selber auch da. Ich fand's super.
Ach, das ist ja so schön, meine Augen gerade so, ne? Ich so, er war da. Weil es war wirklich ein richtig toller Moment. Also, er kam mir vor wie 20 Sekunden. Weiß nicht, wie hast du das mitbekommen? Ich dachte so, okay, ein Fingerschnipp und es ist vorbei und wir haben mal eben 5 Songs gespielt in einem Medley.
Ich wollte gerade sagen, das waren so 3 Minuten, 5 Songs, ja.
Ja, es war, hat richtig, richtig viel Spaß gemacht.
War sehr kurzweilig im positivsten Sinne.
Ja, also es war toll, diese Vision zu verwirklichen.
Genau, also die Blumen nehmen wir gern, vielen Dank, das hat großen Spaß gemacht, war wahnsinnig aufregend, ist auch wirklich so ein Moment, den man gar nicht so oft erlebt, dass man so eine Show eröffnen darf, ist doch toll, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Und jetzt wieder zusammen im Studio, wie fühlt sich das an jetzt nach 6, 7 Jahren?
Schön, also ich meine, wir machen Alben, damit wir Zeit auch miteinander verbringen können und so wie Andi sagt, wir kennen uns ja noch gar nicht genug. Das liebe ich auch immer. wir müssen uns noch mehr kennenlernen und das eben übers Musizieren. Und das macht auch Sinn, weil wir verändern uns und wir entscheiden uns jedes Mal und jedes Jahr wieder füreinander, weil die Geschichte mir einfach noch lange nicht auserzählt ist. Und es wird schwieriger, weil der Alltag schwieriger wird, weil unsere Welt komplexer und schwieriger wird und sich trotz alledem immer wieder füreinander zu entscheiden, das ist Liebe. Das ist Liebe.
Das ist sehr schön. Wenn du gerade sagst, es wird alles schwieriger, das zu realisieren, findet das alles auch thematisch auf der neuen Platte statt?
Immer. Also was ich meine, da könnt ihr euch auf uns verlassen. Mia Musik ist Tagebuchmusik. Also es ist autobiografisch und erzählt direkt aus der Seele ins Leben. Es sind oft musikalisch gestellte Fragen und die Fragen, wie seht ihr das? Wie geht's dir? Ist das auch ein Problem, was du hast? Ist das auch ein Gefühl, was du fühlst? Ist das was du kennst? Also das wollte ich sagen. Und darf ich nochmal sagen, mich stört das nicht, wenn jemand sagen möchte, das ist ein Comeback. Ich finde sowas faszinierend, weil meine Mia-Mitte ist stark genug, um diese Projektion, die es von Tag 1 an auf uns gibt, wahrzunehmen. Und ich finde, wenn das jemand sagt, ich betrachte das mit großer Faszination. Ich bin so gespannt, was wir da noch hören.
Vor allem auch, weil ich glaube, das Comeback-Denken kommt auch oder kam bis vorhin bei mir auch wegen dieser Vorab-Single. Es geht wieder los. Hat für mich so diesen Comeback-Charakter. Auch wenn es das vielleicht im Kern gar nicht ist, aber auch nicht schlimm, wenn die Leute das denken.
Ich glaube, es macht auch ein Stück weit Sinn, weil die Schwemme an neuer Musik, die seit unserem letzten Album die Spree runtergeflossen ist, die ist ja immens.
Ja.
Und natürlich ist das dann das Boot Mia, ist jetzt gerade wieder vom Hafen aufgebrochen und sagt, so, volle Fahrt voraus, geht wieder los. Und da kann man das auf jeden Fall auch so wahrnehmen.
Freuen wir uns sehr drauf, was da im Herbst kommen wird auf Albumlänge. Ich habe jetzt Lust, noch eine kleine Schnellraterunde zu machen, beziehungsweise eine Schnellentscheidungsrunde. Ich habe hier drei Fragen mit jeweils zwei Antwortmöglichkeiten und ich würde euch bitten, gleichzeitig zu antworten. Das finde ich nett.
Okay.
Also, zum Thema Cover-Artwork, minimalistisch, clean oder völlig überladen?
Minimalistisch.
Sehr schön. Der Klang, bisschen warmes Knistern oder audiophile Perfektion?
Knistern ist super.
Copy-Paste.
Und zuletzt, Flohmarktfund oder teure Limited Edition?
Beides.
Ja, hat man auch gehört, ne?
Gunnar Mietze, vielen Dank für den Deep Dive in eure Plattenkiste und die Insights in das neue Album, was dann ab Herbst kommen wird. Bald geht's für euch auf Tour. Am Record Store Day spielt ihr dann in Köln, im ausverkauften Köln. Und dann sieht man sich hoffentlich im Herbst wieder hier in Berlin mit neuer Vinyl in der Hand und wünsche euch ganz viel Erfolg und ganz viel Spaß mit diesem Album.
Ja, vielen Dank. 2. Mai Berlin, ne?
2.
Mai Berlin.
2. Mai Berlin.
Let's do this.
An der Nadel, ein Flux FM Podcast über das gute Gefühl mit Vinyl zum Record Store Day 2026.